Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 4.4 Handlungsdisposition. Handlungsdispositionen sind Persönlichkeitseigenschaften, die das zielgerichtete Verhalten, das Handeln, leiten. Bedürfnisse und Motive, Interessen, Handlungsüberzeugungen, Bewältigungsstile. Abschnitt 4.4.1 Bedürfnisse und Motive. Die Vorstellung, dass es individuelle Besonderheiten in der Stärke von Bedürfnissen gibt, die sich direkt auf die Verhaltensrichtung auswirken, beherrschte die klassische Psychoanalyse und die ältere Motivationspsychologie. Das Bedürfniskonzept ist gut geeignet, die motivierende Wirkung von physiologischen Ungleichgewichten, wie zum Beispiel Hunger oder Durst, zu beschreiben. Ein bestimmter Sollwert ist physiologisch vorgegeben und wird ständig mit dem aktuellen Ist-Zustand verglichen. Weicht der Ist-Zustand zu stark vom Sollwert ab, wird Verhalten motiviert, ihn wieder ins Lot zu bringen. Die chronische Stärke eines Bedürfnisses im Sinne einer Disposition ist in diesem Regelkreismodell identisch mit dem Sollwert des Systems. Im Falle von Hunger oder Durst wird die Abweichung intern produziert. Regelkreismodelle der Motivation können sich aber auch auf extern produzierte Abweichungen beziehen. Etwa Abweichungen der erregenden Wirkung einer Situation von einem Sollwert der Unternehmungslust. Bei zu geringer Erregung resultiert Neugier, bei zu starker Erregung Furcht. In diesem Fall ist Unternehmungslust ein Bedürfnis. Bischoff 1985 schlug ein Prozessmodell vor, das verschiedene Formen sozialer Motivation durch mehrere ineinander verschachtelte Regelkreise zu beschreiben versucht. Darin werden individuelle Besonderheiten in der sozialen Motivation durch Sollwerte beschrieben. Motive. In der neueren Motivationspsychologie sind die Bedürfnisse etwas aus dem Blickfeld geraten. Weil sich der Schwerpunkt des Interesses hin zu mehr rationalen Zielbildungsprozessen verschoben hat, die dem Erwartungsmal-Wertmodell folgen, das erstmals von Atkinson 1957 für die Leistungsmotivation formuliert wurde. An dieser Stelle finden Sie im gedruckten Buch einen Exkurs zum Risikowahlmodell von Atkinson. Persönlichkeitspsychologisch ergibt sich daraus die Hypothese, dass erfolgsmotivierte, überwiegendes Erfolgsmotivs, maximal durch Aufgaben mittlerer Schwierigkeit motiviert werden, während Misserfolgsmotivierte durch solche Aufgaben gerade am wenigsten motiviert werden. Dort ist ihre Meidungstendenz ja am stärksten. Die Befundlage hierzu ist gemischt. Das liegt unter anderem daran, dass Furcht vor Misserfolg in zwei deutlich trennbare Motive zerfällt. Tendenz, Misserfolg durch entsprechende Erwartungsbildung und Handlungen aktiv zu meiden. Handlungsorientierung. Tendenz, sich mit einem eingetretenen Misserfolg und seinen Folgen zu beschäftigen. Lageorientierung. Projektive Motivmessung. In Untersuchungen zur Leistungsmotivation werden Erfolgs- und Misserfolgsmotiv oft durch einen projektiven Test gemessen. Dieses Messverfahren beruht auf der psychoanalytisch inspirierten Annahme, dass viele Bedürfnisse nicht bewusst sind. Sie äußern sich höchstens indirekt in Träumen, Tagträumen oder Fantasien. Murray 1938 unterschied dementsprechend latente Bedürfnisse, die dem Bewusstsein nicht direkt zugänglich sind, und manifeste Bedürfnisse, die im Erleben und Verhalten direkt repräsentiert sind. Heute würde man von impliziten Motiven bzw. expliziten Motiven reden. Projektive Tests versuchen, implizite Motive in Beschreibungen mehrdeutiger Bilder, die bestimmte Motive mittelstark anregen, dingfest zu machen. Ein früherer Test dieser Art ist der thematische Apperzeptionstest TAT von Murray 1943. Der THT besteht aus relativ vielen Bildern, weil er für eine umfassende Motivdiagnostik entwickelt wurde. Später wurden kürzere THT-ähnliche Verfahren zur Erfassung spezifischer Motive entwickelt, zum Beispiel zur Erfassung des Leistungsmotivs, des Machtmotivs, des Intimitätsmotivs, Motiv nach engen Beziehungen oder des Aggressionsmotivs. Abbildung 4.5 im gedruckten Buch zeigt ein Bild aus dem Leistungsmotiv THT von Heckhausen 1963. Exkurs: Der thematische Apperzeptionstest THT. Es werden 20 Bilder vorgegeben, eines davon ein weißes Blatt, wobei es für Männer, Frauen und Kinder spezielle Bildersätze gibt. Die Bilder sollen Motive mäßig anregen, das heißt mehrdeutig genug sein, damit große interindividuelle Unterschiede in den berichteten Themen auftreten. Die Aufgabe ist, zu jedem Bild eine kurze Bildbeschreibung zu geben. Die Beschreibungen werden dann für das Vorkommen bestimmter Themen kodiert. Aus der Nennung eines Themas wird auf ein entsprechendes Motiv beim Erzähler rückgeschlossen. Die Idee ist dabei, dass sich in der Wahl der Themen Persönlichkeitseigenschaften ausdrücken, und zwar auch solche, die dem Erzähler gar nicht bewusst sind. Er projiziert sie unabsichtlich in die Bildbeschreibung. Revers und Alesch 1985 entwickelten eine neuere Version des thematischen Apperzeptionstests mit zum Teil farbigen, zeitgemäßeren Bildern. Exkurs Ende. Ausgewertet werden projektive Tests zur Motiverfassung durch inhaltsanalytische Kodierung. Die Bildbeschreibung einer Person wird nach bestimmten Inhalten durchsucht. Werden sie gefunden, erhält die Person einen entsprechenden Punktwert. Am Ende werden alle Punkte pro Motiv summiert. Tabelle 4.13 im gedruckten Buch zeigt die Inhalte, die für die Bestimmung des Erfolgsmotivs, Hoffnung auf Erfolg, und des Misserfolgsmotivs, Furcht vor Misserfolg, berücksichtigt werden und Beispiele zu diesen Inhalten, die aus einer Geschichte zur Abbildung 4.5 stammen könnten. Projektive Verfahren zur Motivmessung werden aus drei Gründen oft stark kritisiert. Erstens: mäßige interne Konsistenz. Die Korrelation zwischen den Motivwerten verschiedener Bilder ist zwar positiv, aber durchweg sehr gering. Im Prinzip könnte dieses Problem dadurch behoben werden, dass viele Bilder vorgegeben und die Motivwerte dann gemittelt werden. Das geht aber deshalb nicht, weil nach einigen Geschichten zum selben motivationalen Thema die Erzähler beginnen, das Thema zu wechseln. Es treten Sättigungseffekte auf. Die Motivationsdynamik während des Tests verhindert also die Nutzung des Aggregationsprinzips. In den genannten Tests werden deshalb nur etwa 5 Bilder verwendet und ihre interne Konsistenz, Kronbachs Alpha, liegt meist bei nur etwa 0,50. Zweitens: mäßige zeitliche Stabilität. Bei Testwiederholungen wurden für die genannten Tests Retestreliabilitäten von nur etwa 0,50 bis 0,60 gefunden. Drittens: unklare Interpretation der Testergebnisse. Ist das Thema einer erzählten Geschichte tatsächlich immer ein projiziertes eigenes Motiv des Erzählers? Menschen könnten für bestimmte Motivthemen sensitiv sein und deshalb entsprechende Geschichten erzählen, ohne in ihrem eigenen Handeln durch diese Motive geleitet zu werden. So werden hohe Werte in projektiven Aggressionstests einerseits von hochaggressiven Personen erzielt, andererseits aber auch von Personen, die unter der Aggression anderer stark zu leiden haben und von Personen, die beruflich viel mit Aggression zu tun haben, zum Beispiel Kriminalbeamte. Projektive Tests messen also die Sensitivität gegenüber einem Thema, nicht aber unbedingt motivationale Tendenzen zu entsprechendem Verhalten bei den Getesteten. Insofern ist thematischer Apperzeptionstest eine durchaus zutreffende Bezeichnung. Sie muss nur wörtlich genommen werden. Während die mangelhafte interne Konsistenz projektiver Tests durch die Motivationsdynamik in der Testsituation plausibel erklärt werden kann, ist die mangelhafte mittelfristige Stabilität der Testergebnisse fatal. Auch neuere Versuche, stabile Personenparameter in dieser Dynamik zu finden, haben das Problem nicht lösen können. Die mangelhafte Stabilität wird bisweilen damit gerechtfertigt, dass die Getesteten sich beim zweiten Mal noch erinnern, was sie beim ersten Mal erzählt hatten und deshalb das Thema und damit teilweise auch das Motiv wechseln. Zuverlässig sei deshalb nur die erste Testung. Unterstützt wird diese Annahme durch die Studie von Winter und Stewart 1977, die die Wiederholung eines thematischen Apperzeptionstests zum Machtmotiv nach einer Woche unter drei Bedingungen durchführen ließen. Möglichst ähnliche Geschichten schreiben, sich nicht um die früheren Geschichten kümmern oder möglichst andersartige Geschichten schreiben. Die Stabilität zwischen den beiden Tests betrug für diese drei Bedingungen Punkt 61, Punkt 58 und Punkt 27. Das Stabilitätsproblem lässt sich umgehen, indem die Paralleltest-Reliabilität bestimmt wird. Siehe Kapitel 3.2. Also die Korrelation zwischen zwei Bilderserien aus unterschiedlichen Bildern, die das Motiv auf äquivalente Weise erfassen und die zu unterschiedlichen Zeitpunkten denselben Personen vorgelegt werden. Hier jedenfalls müssten ausreichend hohe Korrelationen um Punkt 80 nachweisbar sein. Dieser kritische Test wurde aber anscheinend noch nicht durchgeführt. Solange er nicht durchgeführt ist, bleibt der Verdacht, dass projektive Tests ein schlechtes Verfahren der Motiverfassung sind, weil die Antworten zu den Bildern zu stark von aktuellen Erlebnissen und Stimmungen abhängen. Projektive Tests würden aus dieser Sicht nicht stabile Persönlichkeitseigenschaften erfassen, sondern Themen, die für den Getesteten aktuell von hoher persönlicher Bedeutung sind. Sie hätten damit einen Status, der mit dem von Stimmung vergleichbar ist. Alternativ lassen sich Motive natürlich auch durch Persönlichkeitsskalen erfassen. Zum Beispiel entwickelte Jackson 1974 zur Erfassung von 20 der 27 von Murray 1938 diskutierten Bedürfnisse ein Persönlichkeitsinventar, in dem jedes Bedürfnis durch viele Items erfragt wird, die Personality Research Form, PRF. Die deutsche Fassung von Stumpf et alia 1985 bezieht sich auf 14 Bedürfnisse. Dieses Verfahren erfasst explizite Bedürfnisse, über die die Befragten selbst Auskunft geben können. In Tabelle 4.14 im gedruckten Buch sind die Bedürfnisse aufgelistet, die in der deutschen Version des Personality Research Form erfragt werden. Projektive Tests und Persönlichkeitsskalen zur Erfassung desselben Motivs korrelieren meist nur äußerst gering. Das könnte an der größeren Unzuverlässigkeit der projektiven Motivmessung liegen. Die meisten Skalen des Personality Research Form haben eine ausreichende interne Konsistenz und Retest-Reliabilität. Alternativ ist aber auch daran zu denken, dass die beiden Verfahren unterschiedliche Motivarten erfassen, die an unterschiedlichen Korrelationen mit Verhaltenskriterien erkennbar sind. Dies sei hier wieder am Beispiel des Leistungsmotivs erläutert. Nach der Auffassung von McClelland et alia 1989 sagen projektiv gemessene, implizite Motive eher operantes Leistungsverhalten vorher. Das heißt, selbstgeneriertes, spontanes Leistungsverhalten, das nicht unter direkter situativer Kontrolle steht. Zum Beispiel unaufgefordert unbezahlte Überstunden machen, die Leistung mancher Wissenschaftler. Durch Fragebögen gemessene explizite Motive sollten dagegen eher respondentes Leistungsverhalten vorhersagen. Das heißt, durch extrinsische Anreize ausgelöstes Leistungsverhalten. Zum Beispiel Überstunden gegen Bezahlung machen, Schulleistung erbringen, um eine gute Note zu bekommen. Spengler 1992 konnte in einer Analyse von 105 einschlägigen Studien diese Hypothese teilweise bestätigen. Siehe Tabelle 4.15 im gedruckten Buch. Das implizite und das explizite Leistungsmotiv korrelierten nur schwach positiv. Im Mittel über alle einschlägigen Studien betrug die Korrelation nur 0,09. Projektive Verfahren sagten operantes Leistungsverhalten etwas besser vorher als selbstbeurteilte Motive, wobei sie aber bei respondentem Leistungsverhalten nicht schlechter abschnitten. Die Korrelationen waren allerdings insgesamt äußerst niedrig. Die Korrelation für die Vorhersage operanten Leistungsverhaltens durch projektive Tests fielen jedoch deutlich höher aus, wenn nur Untersuchungen einbezogen wurden, in denen das operante Verhalten selbst den Anreiz zur Leistung bot und gleichzeitig keine extrinsischen Anreize vorhanden waren. Tatsächliches Leistungshandeln und seine Ergebnisse im Alltag hängen meist nicht nur vom Leistungsmotiv, sondern auch von anderen Eigenschaften ab. Zum Beispiel Intelligenz, spezielle Fähigkeiten, Wissen, inhaltliches Interesse an den Aufgaben, konkurrierende individuelle Motive. Ohne Kontrolle dieser zusätzlichen Variablen ist eine Vorhersage des Leistungsverhaltens durch implizite und explizite Motive nur begrenzt möglich. Das explizite Leistungsmotiv korreliert also eher mit respondentem Leistungsverhalten, das projektiv gemessene implizite Leistungsmotiv eher mit operantem Leistungsverhalten. Da meist weitere Eigenschaften, zum Beispiel Fähigkeiten, auf das Verhalten Einfluss nehmen, ist eine Verhaltensvorhersage aus Leistungsmotiven alleine nur schlecht möglich. Abschnitt 4.4.2 Interessen. Während Motive sich auf Handlungen und ihre Folgen beziehen, beziehen sich Interessen auf die Bewertung von Tätigkeiten unabhängig von ihren Folgen. Menschen unterscheiden sich darin, ob sie bestimmte Tätigkeiten als anziehend oder abstoßend empfinden. Die Psychologie der Interessen gehört zu den unterentwickelten Gebieten der Persönlichkeitspsychologie, obwohl sie unmittelbare Anwendungen in der Berufsberatung, Berufsinteressen, der pädagogischen Psychologie, Interesse an bestimmten Schul- oder Studienfächern und der Psychologie der Freizeit hat, Interesse an Hobbys, Sportarten, Urlaubsarten. Es gibt so gut wie keine Theorie und nur wenige empirische Ergebnisse, die über die Alltagspsychologie hinausgehen. Noch am besten untersucht ist das Interesse an bestimmten Berufen. Das bekannteste Beispiel eines Berufsinteressentests ist das Strong Vocational Interest Plank, das erstmals 1927 publiziert wurde. Für 54 Berufsgruppen wurde je eine Skala so entwickelt, dass sie die Angehörigen der entsprechenden Berufsgruppe möglichst gut von Nichtangehörigen der Berufsgruppe unterscheidet. Im deutschsprachigen Bereich ist der wohl bekannteste Test der Berufsinteressentest BIT-2 von Irle und Allehoff 1988. Empirisch gut bestätigt wurde der Ansatz von Holland 1973, nachdem sich 6 Faktoren des beruflichen Interesses unterscheiden lassen. Siehe Tabelle 4.16 im gedruckten Buch. Die Sechseckstruktur wurde in verschiedenen Studien geprüft, indem die 6 Interessen durch Faktorenanalyse ihrer Interkorrelation jeweils auf 3 Faktoren reduziert wurden. Der erste Faktor repräsentiert das Ausmaß des Interesses überhaupt, sozusagen den G-Faktor des Interesses, denn in Interessentests korrelieren üblicherweise alle Interessen positiv miteinander. Die beiden anderen Faktoren können als sozialer Faktor, Interesse an Menschen versus Dingen, und konkreter Faktor, Interesse an Daten versus Ideen, interpretiert werden. Abbildung 4.6 im gedruckten Buch zeigt die Interessenstruktur anhand der Daten von Schülern und Schülerinnen. Die Struktur ist also geschlechtsunabhängig. Die Bedeutung der Berufsinteressen für die Arbeitszufriedenheit wurde in zahlreichen Studien belegt, die fanden, dass die Übereinstimmung zwischen Interessen und tatsächlicher Tätigkeit am Arbeitsplatz mit der Arbeitszufriedenheit korreliert. Diese Querschnittstudien können allerdings nicht die kausale Frage beantworten, ob die Passung zwischen Arbeit und Interessen die Zufriedenheit erhöht oder ob eine aus anderen Gründen zufriedenstellende Arbeit Interesse an den Arbeitsinhalten weckt. In einer Längsschnittstudie wurde jedenfalls gefunden, dass die Passung zwischen Berufsinteressen zu Studiumsbeginn und der Arbeit 12 Jahre später nicht mit der Arbeitszufriedenheit korrelierte. Möglicherweise hatten sich die Interessen bei vielen Studierenden im Verlauf des Studiums oder den ersten Berufsjahren geändert, weil sie nicht den tatsächlichen Kompetenzen entsprachen. So fand eine andere Längsschnittstudie, dass die in der 10. Klasse gemessenen Kompetenzen besser als die zeitgleich erfassten Interessen den später ausgeübten Beruf vorhersagten. Dies zeigt Grenzen einer Berufsberatung, die sich nur auf Berufsinteressen bezieht, nicht aber auf berufsrelevante Fähigkeiten. Die Passung zwischen Berufsinteressen und Arbeitsinhalten korreliert also mit der Arbeitszufriedenheit, wobei die Kausalfrage nicht geklärt ist. Fähigkeiten scheinen wichtiger als Interessen bei der Vorhersage der Berufswahl zu sein. Abschnitt 4.4.3 Handlungsüberzeugung. Verhalten kann spontan und weitgehend unkontrolliert ablaufen. Oder es kann planvoll, zielgerichtet und weitgehend bewusst kontrolliert ablaufen. In letzterem Fall wird in der Psychologie von Handeln gesprochen. Auf das Handeln nehmen vielfältige Dispositionen Einfluss, die in Abbildung 4.7 grün unterlegt dargestellt sind. Motive und individuelle Besonderheiten in der Erwartungsbildung, Erwartungsstile, der Handlungskontrolle, Handlungskontrollstile und der Ergebnisbewertung, Attributionsstile. Diese Stile sind explizit repräsentiert und können deshalb erfragt werden, zum Beispiel das erwartete Ergebnis in einem Intelligenztest. Deshalb kann man in allen drei Fällen von Handlungsüberzeugung sprechen. Handlungsüberzeugungen variieren jeweils zwischen einer optimistischen und einer pessimistischen Variante, so dass sie untereinander deutlich korrelieren und sich auf einen gemeinsamen Faktor des Handlungsoptimismus beziehen lassen. Siehe Tabelle 4.17 im gedruckten Buch. Definition: Unter Handlungsüberzeugungen werden bewusst repräsentierte Erwartungs-, Handlungskontroll- und Attributionsstile verstanden. Unter Handlungsoptimismus ein gemeinsamer Faktor dieser Handlungsüberzeugung. Definition Ende. Bei geringem Handlungsoptimismus ist die subjektive Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Abschneiden, zum Beispiel in einer Prüfung oder in einer Bewerbungssituation, gering und für einen Misserfolg entsprechend hoch. Bei starkem Optimismus ist es genau umgekehrt. Wichtig ist, dass es sich hier um die subjektive Wahrscheinlichkeit handelt, nicht die objektive. Deshalb können ein starker Optimismus mit einer Überschätzung der tatsächlichen Erfolgswahrscheinlichkeit und ein starker Handlungspessimismus mit einer Unterschätzung dieser Wahrscheinlichkeit einhergehen. Im Leistungsbereich sind starker Handlungsoptimismus mit dem Erfolgsmotiv Hoffnung auf Erfolg und geringer Optimismus mit dem Misserfolgsmotiv Furcht vor Misserfolg assoziiert. Siehe Kapitel 4.4.1. Erfolgsmotivierte überschätzen die Erfolgswahrscheinlichkeit bei schweren, unbekannten Aufgaben stärker als Misserfolgsmotivierte. Dieser Unterschied verschwindet dann mit zunehmender Erfahrung mit dem Aufgabentyp. Die Erfolgsmotivierten haben also einen Anfangsvorteil, der sich immer wieder bei neuen Aufgabenarten wiederholt und von daher die Chance erhöht, auch schwierige Aufgaben lösen zu können. Hinzu kommt: Erfolgsmotivierte erhöhen ihr Anspruchsniveau nach Erfolg stärker als Misserfolgsmotivierte. Misserfolgsmotivierte wiederum senken ihr Anspruchsniveau nach Misserfolg stärker als Erfolgsmotivierte. Auf beiden Wegen fördert der subjektive Glaube an den eigenen Erfolg auch den objektiven Erfolg. Ein Fall einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ein besonderer Erwartungsstil bezieht sich auf die Selbstwirksamkeitserwartung. Darunter wird die Erwartung verstanden, zu bestimmten Verhalten fähig zu sein, zum Beispiel in einer Prüfung das Erlernte auch wiedergeben zu können. Gemessen wird sie zum Beispiel durch die Selbstwirksamkeitsskala von Schwarzer und Jerusalem 1989, die unter anderem folgende Items enthält. Beispiel: Wenn mir jemand Widerstand leistet, finde ich Mittel und Wege, mich durchzusetzen. Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe. Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele zu verwirklichen. In unerwarteten Situationen weiß ich immer, wie ich mich verhalten soll. Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, dass ich gut damit zurechtkommen kann. Beispiel Ende. Thematisiert wird also das eigene Handeln und nicht sein Ergebnis. Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartung korrelieren deshalb zwar hoch, aber nicht perfekt. Optimistische Fatalisten können eine hohe subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit bei niedriger Selbstwirksamkeitserwartung haben. Es wird schon irgendwie klappen. Umgekehrt geht jedoch eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung meist auch mit einer hohen Ergebniserwartung einher. Verwandt mit der Selbstwirksamkeitserwartung ist der Begriff der Kontrollüberzeugung, der ursprünglich eingeführt wurde als Erwartung, Handlungsfolgen selbst unter Kontrolle zu haben, internale Kontrolle, beziehungsweise Opfer der Situation zu sein, externe Kontrolle. Der Ort der Kontrolle, Locus of Control, wird also eher in der eigenen Person oder in äußeren Bedingungen gesehen. Während Selbstwirksamkeitserwartungen sich auf die Erwartung von Erfolg beziehen, ist die traditionelle Annahme der Kontrollüberzeugung, dass sie sich auf Erfolg und auch auf Misserfolg beziehen. Empirisch wurde aber gefunden, dass für Leistungssituationen die Kontrollüberzeugung für Erfolg nahe Null mit den Kontrollüberzeugungen für Misserfolg korrelieren, so dass das einheitliche Konzept der Kontrollüberzeugung nicht zu halten ist. Die Handlungskontrollstile Handlungsorientierung versus Lageorientierung bezieht sich auf die Abschirmung des Handels von Alternativen. Drei Aspekte lassen sich hier unterscheiden, die sich zum Beispiel durch die Handlungskontrollskalen HAKEMP90 von Kuhl 1990 erfassen lassen. Disengagement, Initiative und Ausdauer. Beispiel: Handlungskontroll-Items. Disengagement. Wenn ich etwas Wertvolles verloren habe und jede Suche vergeblich war, dann a. kann ich mich schlecht auf etwas anderes konzentrieren, b. denke ich nicht mehr lange darüber nach. Initiative. Wenn ich etwas Wichtiges oder Unangenehmes zu erledigen habe, dann a. kann es eine Weile dauern, bis ich mich dazu aufraffe, b. lege ich meist sofort los. Ausdauer. Wenn ich für etwas für mich Wichtiges arbeite, dann a. unterbreche ich gern zwischendurch, um etwas anderes zu tun, b. gehe ich so in der Arbeit auf, dass ich lange Zeit dabei bleibe. Wahl von a. bedeutet Lageorientierung, Wahl von b. Handlungsorientierung. Beispiel Ende. Die Beziehung von Handlungsorientierung zu Selbstwirksamkeitserwartungen ist offensichtlich. Wer eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung hat, wird eher zögerlich handeln, also lageorientiert sein. Wer andererseits eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung hat, muss zwar nicht unbedingt handlungsorientiert sein, aber das ist eher wahrscheinlich. Es ist also zumindest eine positive, interindividuelle Korrelation zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und Handlungsorientierung zu erwarten. Das wurde ebenso empirisch bestätigt wie eine positive Korrelation zwischen Erfolgsmotiv und Handlungsorientierung. Attributionsstile beziehen sich auf Tendenzen, Handlungsergebnisse in bestimmter Weise zu erklären, zu attribuieren. Besonders gut wurden sie beim Leistungshandeln untersucht. Tabelle 4.18 im gedruckten Buch gibt eine Übersicht über die wichtigsten untersuchten Attributionsarten. Relativ zu Misserfolgsmotivierten führen erfolgsmotivierte Erfolge eher auf internal stabile Ursachen, vor allem die eigene Fähigkeit zurück, und Misserfolge eher auf internal variable Ursachen, vor allem mangelnde Anstrengung, sowie auf externe Ursachen wie Aufgabenschwierigkeit und Pech. Erfolgsmotivierte verfügen also über ein selbstwertdienliches Attributionsmuster. Erfolge werden für die eigene Person verbucht, Misserfolge den Umständen zugeschrieben. Das erlaubt es, ein positives Selbstwertgefühl auch bei Misserfolg aufrechtzuerhalten. Entsprechend schädlich ist das Attributionsmuster der Misserfolgsmotivierten. Ein selbstwertdienlicher Attributionsstil im Leistungsbereich findet sich ebenso bei hoher Selbstwirksamkeitserwartung und Handlungsorientierung. Insgesamt können damit die Zuordnungen in Tabelle 4.17 für den Leistungsbereich als bestätigt gelten. Analoge Ergebnisse wurden auch für den sozialen Bereich im Falle von Schüchternheit oder sozialer Ängstlichkeit gefunden. Relativ zu einer Kontrollgruppe weisen Schüchterne eine niedrigere Selbstwirksamkeitserwartung auf. Entsprechend niedrig ist ihre Erfolgserwartung für Kontakte mit fremden Personen. Sie berichten nach solchen Kontakten über mehr selbstbezogene Ängste und Befürchtungen, was auf eine starke Lageorientierung hinweist. Und sie führen Misserfolg in sozialen Situationen eher auf die eigene Unfähigkeit und weniger auf die situativen Umstände, insbesondere das Verhalten der Interaktionspartner, zurück. Erfolg dagegen attribuieren sie weniger auf eigene Fähigkeiten. Sie weisen also dasselbe selbstwertschädliche Attributionsmuster auf wie Misserfolgsmotivierte im Falle von Leistungssituationen. Geringer Handlungsoptimismus ist im sozialen und im Leistungsbereich relativ zu starkem Optimismus gekennzeichnet. Durch eine Unterschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit, eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung, Lageorientierung und ein selbstwertschädliches Attributionsmuster. Diese Übereinstimmung in den Beziehungen zwischen Erwartungs-, Handlungskontroll- und Attributionsstilen innerhalb eines bestimmten Situationsbereichs darf nicht verwechselt werden mit einer Übereinstimmung zwischen verschiedenen Bereichen, also der transsituativen Konsistenz der Handlungsüberzeugung. Tatsächlich ist diese transsituative Konsistenz äußerst gering. Das wird dann deutlich, wenn zum Beispiel Attributionsstile simultan für den Leistungsbereich und den sozialen Bereich erhoben werden. Ihre Korrelation ist typischerweise unter Punkt 30.